Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit Reflexe. Seit rund 50 Jahren ist er Teil der europäischen Jazzszene als Pianist, Komponist, Arrangeur, Pädagoge und Labelbetreiber Joe Haider, gebürtiger Stuttgarter, heute in Avanche lebend. Wie hat sich Jazz in Europa in dieser Zeit entwickelt? Wie war er und ist es, als Jazzmusiker zu leben? Welche Auswirkungen hatte die Verschulung? Wie geht es dieser Musik überhaupt? Joe Haider hat seine eigenen Meinungen und hält damit nicht hinter dem Berg. Jazzredaktor Beat Blaser hat sich mit ihm unterhalten.
Grandfather's Garden heißt dieses Stück, welches sich der Pianist Joe Haider selber in die Finger geschrieben hat. Und der Titel sagt etwas über Joe Haider aus. Er erzählt gerne Geschichten. Die Geschichte seines Großvaters und dessen Garten könnte er auch in Worte fassen. Stattdessen schildert er sie mit Tönen und Klängen. Joe Haider wurde 1936 in Darmstadt geboren. Seine Jugend verlebte er in Stuttgart, was seinem Dialekt bis heute anzuhören ist. Als Kind lernte er Klavier spielen, entdeckte im Teenageralter den Jazz und begann mit 18 im Raum Stuttgart zu spielen. Erst mit 25, als er sich für die Berufsmusikerlaufbahn entschieden hatte, besuchte er das Richard-Strauss-Konservatorium in München. Seine Gesellenjahre als Jazzer absolvierte Haider als Hauspianist im Jazzclub Domizil in München in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Seither ist er ein fester Wirt im europäischen Jazz. Hinter seinen Äußerungen also steht ein langes Musikerleben als Improvisator. Man kann fast sagen, Joe Haider ist Jazz et vice versa. Die Frage sei also erlaubt, was meint Jazz für Sie, Joe Haider?
Ein Künstler oder ein Musiker oder ein spezieller Fall, ein Jazzmusiker, Improvisator, hat die Möglichkeit, wir haben immer wieder eine Chance, das noch besser zu spielen, mit mehr Ideen, noch verfeinerter. Das ist das Schöne, nicht? Wenn ich jetzt spiele oder improvisiere, ich spiele nicht meine eigenen Improvisationen nach, sondern am nächsten Tag ist ein neuer Tag. Da wird wieder neu erfunden, wird wieder eine neue Geschichte erzählt.
Aber das kann ja auch ein Druck sein. Der Maler, der hat sein Gemälde abgeliefert. Der Komponist hat etwas aus Papier geschrieben. Der Jazzmusiker muss immer wieder anfangen. Der Sisyphos, der den Stein den Berg hinaufschieben will, und der kommt immer wieder zurück. Hat das nichts Belastendes?
Ich habe nicht gesagt, dass es jeden Tag gut ist. Aber ich meine, das ist nicht eine Belastung, das ist spannend. Wir brauchen eine gewisse Spannung und auch eine Vorfreude. Man freut sich auf den nächsten Tag. Okay, der Tag ist abgehakt, jetzt kommt der nächste. Ne? Und da erzählst du die Geschichte anders. Bist du in einer anderen Stimmung? Vielleicht bist du in einer ganz schlechten Stimmung, dann kommt es halt so raus. Und wenn du ehrliche Musik machst, musst du das akzeptieren. Also es ist nicht jeden Tag Weihnachten. Ne?
Und wenn Sie auf der Bühne sind, Was wollen Sie mir als Zuhörer erzählen oder geben? Wie wichtig ist der Zuhörer für Sie als Musiker?
Ganz wichtig. Also ich muss vorausschicken, in dem Moment, wo ich meine Finger auf die Taschen lege, also am Abend, wenn es losgeht, geht bei mir eine Art Verwandlung los. Da ist alles weg, was vorher war. Da bin ich nur noch Musiker auf der Bühne. Hier bin ich, dort ist das Publikum. Da versuche ich, das Publikum zu fangen. Mit gewissen Stücken, die ich dann am Abend spiele, wo allerdings bei mir oft geändert werden im Verlauf eines Abends, weil ich immer auch gucke und auf die Reaktion schaue, da versuche ich, das Publikum für mich zu gewinnen, einzufangen und zu verzaubern. Man muss auch zeigen, dass man wirklich das liebt, was man macht, dass man Freude hat. Und das merken die auch, ne? Und so kannst du verzaubern. Wenn du natürlich nur so runterspielst, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Reaktion genauso ist, ne? Also wenn du jetzt dich wirklich mit allem einsetzt, was du hast, ehrlich, mit Gefühl, mit Liebe, das merken die Leute.
Wer Sie schon auf der Bühne gesehen hat, weiß ja auch, dass Sie sich nicht mit Klavierspielen begnügen, sondern Sie sind ein begnadeter Geschichtenerzähler, auch auf der Bühne. Das Publikum liebt Sie unter anderem auch dafür. Gehören die beiden Dinge zusammen? Können Sie auf die Bühne gehen und einfach spielen, das Stück vielleicht ansagen, aber diese Aussage muss für sich stehen, das ist alles, was ich gebe. Ginge das für Sie?
Nein. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich bin von einer älteren Generation. Ich komme aus der Zeit, wo das auch gemacht wurde. Ne? Jüngere Musiker machen das nicht mehr so, habe ich gesehen. Ne? Aber ich, meine Stücke haben ja einen Bezug zu was. Ich schreibe nicht einfach mathematisch wie manche Neutöner. Ne? Ich rechne nicht aus mit dem Rechenschieber. Jetzt kommen 3 Quarten, dann kommen 5 Terzen. Sondern die Musik, wo ich schreibe, die hat ja einen Bezug zu was. Da erzähle ich dann die passenden Geschichten dazu. Und ich bin immer der Meinung, dass die Leute sowieso schon steif genug in ihre Sessel sitzen und dass es auch wichtig ist, dass man sie ein bisschen auflockert. Ne? Und es schadet nicht, wenn sie auch mal lachen, weil das lockert alles. Ne? Und das ist ja nicht von mir erfunden. Da gab es ja ganz berühmte Leute wie der Duke Ellington, die das meisterhaft gekonnt haben. Also nicht nur, was er komponiert hat, aber der hat es gemacht. Und es gibt viele Leute, die das können. Und das war für mich immer Vorbilder.
Sie verstehen sich als Entertainer?
Nein, das geht mir ein bisschen zu weit. Ich bin ein Geschichtenerzähler, aber nicht ein Entertainer. Da wehre ich mich dagegen.
Seit 1971 ist Joe Haider mit seinen 4-4 Jazz unterwegs. 3 Schweizer, Heinz Biegler, Isla Eckinger und Peter Giger und er selbst. Dazu kam bei der vorliegenden Aufnahme der Trompeter Benny Bailey. Es war die Zeit, in der der Jazz drohte, von Rock- und Popmusik an die Wand gedrückt zu werden. Nicht zum ersten Mal wurde er totgesagt und seither immer wieder. Joe Haider war in einer anderen Zeit groß geworden. Heute erst recht ist er ein Dinosaurier. Wie fühlt er sich im heutigen Jazz? Fühlt er sich einer Generation zugehörig, die im Aussterben begriffen ist?
Überhaupt nicht. Jede Generation hat ihr Recht, ihre Musik zu spielen. Wir auch noch, oder ich. Ich lasse mich da überhaupt nicht beeinflussen. Durch das, dass ich jahrelang unterrichtet habe, ne, habe ich überall Freunde. Viele meiner Schüler sind heute Freunde und die sagen dann immer, mei, du kannst ja immer noch spielen oder so. Ne? Also ich meine, die wissen genau, also ich lasse mich nicht verbiegen. Klar kommt man im heutigen Zeitalter an gewissen Sachen auch nicht vorbei, ne? Aber ich versuche das in dem das, was ich dazulerne, versuche ich, so wie ich bin und wie ich spiele, einzubauen. Ich mache nicht nach. Ne? Das sollen die Jungen machen. Ich sage immer, ja, macht ihr das.
Wie müssen dann die Musiker sein, mit denen sie Lust haben zu spielen? Was stellen sie für Anforderungen an Musiker, mit denen sie spielen wollen? Was müssen die zu bieten haben?
Die müssen selbstständig sein. Ich verlange gar nichts. Die müssen Erfindungsgabe haben. Ich nehme nie Musiker, die einfach nur runterdonnern. Die dürfen bei mir spielen. Ich sage immer, wenn es zu weit geht, hallo. Und es gibt ja viele, die mit mir spielen wollen. Das ist ja erstaunlich, ne? Obwohl ich ja eigentlich stilistisch, ja gut, ich bin jetzt nicht altmodisch, aber ich bin ja sicher nicht ein ewig Morgiger. Ich bin ja immer noch in der Tradition. Aber ich meine, es gibt ja viele Junge, die mit mir gern spielen. Ne? Ich merke das ja auch. Ne? Ich glaube, das war schon eine Stärke als Lehrer oder als Schulleiter, dass ich nie befohlen habe. Ich bin immer der Meinung, es gibt da auch Vorbilder. Also eines zum Beispiel Bill Evans, der berühmte amerikanische, wunderbare Pianist, ne, harmonisch ein Ass. Der hat nie zu seiner Rhythmusgruppe gesagt, wie sie zu spielen hat. Nie. Sie mussten das selber herausfinden. Er hat gespielt und sie haben mitgespielt.
Und das heißt, die Musik wird dann vorbereitet, wenn man die Leute auswählt. Und mit der Auswahl der Leute, mit denen man spielt, ist irgendwo die Richtung vorgegeben.
Ja, also ich finde, auch als Schüler muss man sie machen lassen. Sie müssen sie ja erst mal finden. Ich bin immer der Meinung, ein Schüler muss begleitet werden. Wir sind im 2011. Man muss sich mal überlegen, im Zeitalter des Internets, ne, wo du alles runterladen kannst. Du kannst ja alle Informationen der Welt, Musik, alles runterholen. In diesem Zeitalter muss man einfach dran denken, dass der Jazz, wie ich ihn liebe, ne, dass der heute nicht mehr nur Jazz gibt. Er ist ja verpackt in vielem. Die Jungen müssen doch heute ganz andere Musik machen. Die können doch nicht Bebop machen. Das ist doch nicht mehr möglich. Da gibt's doch das Publikum gar nicht mehr, ne? Was alle nicht begreifen, unser Publikum ist so alt wie ich. Die sagen, was spielen die da? Da sagen, die sind jung, die spielen das, was wir gespielt haben, wo wir jung waren. Und so habe ich mich als Lehrer verhalten und so verhalte ich mich als Bandleader. Aber sie müssen natürlich schon gewisse Fertigkeiten im Instrument mitbringen, ne? Müssen Noten lesen können. Ich weiß schon, wer zu mir passt, ne?
Jazz wird nicht verschwinden. Hat der Jazz noch ein Publikum?
Ja.
Hat er das?
Ja.
Auch die jungen Musiker haben ein junges Publikum?
Das müssen sie sich gewinnen, natürlich. Ne? Und da kommen jetzt wieder die Texte, wo wir vorher gesagt haben. Das ist die einzige Kritik, wo ich übe, wo ich auch zu manchen sage, wollt ihr nicht einmal eine Nummer wenigstens spielen, dass die wieder einigermaßen normal in ihren Stühlen sitzen. Ne? Das sage ich. Ich meine, ich gehe ja auch zu denen hin, ich höre mir andere Sachen an. Ich laufe nicht viereckig durch die Gegend. Auch wenn ich es nicht mache, höre ich mir durchaus andere junge Musiker an, was die da so treiben. Das interessiert mich auch. Und manche Sachen gefallen mir und manche Sachen gefallen mir nicht. Das ist aber normal. Ich gefalle auch nicht allen. Aber dann reden sie mir. Und dann sage ich, ja, Mai, was meinst du? Ich sage, ich würde mal einen reinhauen, damit hier mal die Bude wackelt. Ne? So wie ich halt rede. Ich sage, oh Mann, nur 10 Eigenkompositionen und alle melancholisch. Willst du, dass die heulend nach Hause gehen oder sollen die nur eine CD kaufen? Dann musst du dir was überlegen. Ich gebe schon auch Ratschläge, wenn sie es wissen wollen. Ne? Aber ich sage nicht, sie müssen das und das spielen. Und die sehen natürlich an uns oder am sogenannten traditionellen Jazz, sehen die natürlich, also da sind ja bloß die Alten, da kommt ja fast keiner mehr. Ne? Also das ist schon ein Problem, aber das ist für mich logisch und normal. Und das sollte man nicht verteufeln, sondern man sollte die Jungen unterstützen und begleiten und sagen, das mache ich immer noch.
You and the Night and the Music von Arthur Schwarz in einer Version des Joe Haider Sextetts von 1988. Andy Scherrer ist der Saxophonist, Isla Eckinger steht am Bass, Bert Joris der Trompeter. Da ist eine Seilschaft unterwegs mit Leuten, mit denen Joe Haider ein ganzes Jazzerleben lang verbunden ist. Blicken wir also zurück. Wie kommt ein junger Mann aus Stuttgart in den 50er Jahren dazu, Jazzmusiker werden zu wollen? Und was erhoffte er sich damals von dieser Berufswahl?
Also es gibt ja Jugendträume, ne? Die gehen ja meistens nicht, ne? Das merkt man ja danach. Aber ich muss vorausschicken, wo ich angefangen habe, Berufsmusiker, war 58, also 53 Jahre her. Da hast du nicht eine Band aufmachen können. Da hast du gucken müssen, dass du in eine bestehende Band reinkommst.
Und wie hat man das gemacht?
Dass ich Audition machen musste und da vorspielen. Da hast du Glück gehabt, haben sie dich genommen. Und dann hast du nicht gespielt, zwei Tage. Du hast 4 Wochen gespielt, in einem Club. Von 8 abends bis morgens um 4. Und dann sind wir noch zur Session gegangen, um 6, oder? Ja, das war ein Leben, das kannst du nur träumen. Da sind wir um 10 ins Bett. Volles Programm täglich.
Wie lange haben Sie durchgehalten?
Ja, bei mir hört er jetzt dann auf. Ich habe dann noch im Domizil gespielt, 3 Jahre. Also Haustrio, ne, bis 68. Und dann habe ich schon angefangen, mit der Armee zu spielen, schon Touren gemacht und so. Dann habe ich das Jazzensemble vom Bayerischen Rundfunk geleitet. Das war ein Job, gut bezahlt, ne, und ich meine, das war eine herrliche Zeit. Du darfst nicht vergessen, wir waren jung.
Die Zeiten haben sich geändert.
Gewaltig.
Gewaltig. Heute spielt man eben nicht mehr en suite einen Monat oder weiß ich wie lange irgendwo, sondern man spielt einen Abend, 2-3 Stunden. Was hat das für Konsequenzen auf die Musik? Was für
also
Konsequenzen?
Also musikalisch glaube ich das nicht. Wertig kann man das nicht sehen. Also von den 8 Stunden, wo wir gespielt haben, waren nicht 8 Stunden hochklassig. Was man da gewinnen konnte, war Routine. Die Ernsthaftigkeit war dann irgendwann auch verloren nach Mitternacht, oder? Und das kommt ja auf die Nebenerscheinungen an. Ne? Da ging es ja auch hoch her. Das waren ja Nachtclubs. Keller, Jazzkeller, ne? Da war die Hölle los. Man durfte rauchen. Du hast gespielt, hast die Whiskygläser gehört. Da war was los. Ich komme aus der Zeit. Heute ist das für mich ein Schlafwagen. Wenn du im Domizil gespielt hast und du wolltest, dass du Attention kriegst, da hast du dir aber den Arsch abspielen müssen, dass die Leute dir zugehört haben. Also da hast du was anbieten müssen. Bloß haltest du das nicht 8 Stunden durch. Also ist die Wertigkeit, ob 3 Stunden oder 8 Stunden, kann man hier nicht anbringen. Das ist von dem, ist das eher konzentrierter. Was ich aber die Junge mich beneiden, ist ja das, dass sie das nicht mehr erlebt haben. Du hast ja auch fürchterliche Niederlagen erlitten. Das ist ja das, wo mich heute stört. Die haben keine Niederlagen mehr. Du musst dich schämen. Das braucht man dazu. Ne? Und das macht's aus. So entsteht dieser Kontext zu der Musik. Ich habe ja manchmal mit den Leuten gespielt, nicht weil ich so gut war, sondern weil kein anderer da war. Ich habe auch Glück gehabt, oder? Und da hast du gelernt und da bist du froh gewesen, wenn sie dich akzeptiert haben und nicht zusammengedonnert haben. Ich habe auch solche Sachen erlebt. Das gehört dazu. Aus diesem Ding wächst du empor. Und da entstehen aber auch Freundschaften. Das sind alles Freunde geworden. Die haben mich auch mal kritisiert und zwar heftig und mit Recht. Johnny Griffin, den ich zu seinem 70. gedankt habe für alles, was er mir angetan hat. Ne? Der hat mich gedreht. Wo ich zum ersten Mal mit Griffin gespielt habe, hat er gleich ein Tempo von mindestens 280 angezählt. You play first solo. Oder so ging das schon los. Ohne Warnung.
Hier war Johnny Griffin nicht mit Joe Haider unterwegs, die beiden aber haben unzählige Male miteinander gespielt. Mit Griffin hat Haider den wirklichen Ernst des Jazzlebens erfahren und wie kalt, das Wasser wirklich sein kann. Jazzpädagogik heute funktioniert völlig anders und Joe Haider ist einer derjenigen, die sie erfunden haben. Denn er hat von 1984 bis 1995 die Swiss Jazz School in Bern geleitet. Höchst erfolgreich, wie der Berner Kulturpreis bezeugt, den er 1994 verliehen bekam. Beim Thema Jazzschulen kann sich Joe Haider ins Feuer reden. Versuchen wir es trotzdem. Sie erzählen in farbigsten Farben über Ihre Ausbildung in den Clubs früher, in den 60er Jahren. Gleichwohl, 30 Jahre später, waren Sie Chef einer Jazzschule. Ich sehe da einen gewissen Gegensatz.
Nein, widerspreche ich.
Inwiefern?
Wir haben eine andere Schule geführt.
Nämlich?
Da waren drei Leute. Eugen Irniger, allgemeine Schule, Haider, Berufsschule, Martin Steinme, Verwaltung, Administration. Wir waren immer drei und wir haben gestritten bis sonst hinaus. Und das, was ich jetzt hier erzählt habe, habe ich in der Jazzgeschichte auch erzählt. Und habe bedauert, dass sie das nicht erleben. Aber ich habe ihnen immer vorgemacht, wo die Liebe herkommt, dass man sich Musik anhören muss, sich mit beschäftigen muss und so weiter. Ne? Ich habe aber nicht gezwungen, das sage ich nochmal, empfohlen, auf die Schönheit hingewiesen. Ne? Es ist nicht jeder Mensch gleich. Ich habe auch Schüler geraten, nicht Jazz zu spielen. Also ich war nicht so, wie sagt man, viereckig.
Aber wie unterrichtet man dann Jazz? Eben, wenn man aus dem herauskommt, aus dieser Erfahrung, die Sie gemacht haben, wie unterrichtet man?
Man sagt hier, vergleicht es einmal miteinander. Ne? Man spielt Platten vor oder Bänder, immer mit Beispielen. Alte, neuere, das war nie langweilig. Das ist das Einzige, was ich manchen Jazzschulen heute vorwerfe, dass die Leute, die heute die Jazzschule leiten, keine Musiker sind, in dem, was sie machen oder was verlangt wird, nicht tätig waren. Ne? Da gibt's Leute, die sind einfach Organisatoren, aber die haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Die haben das nicht erlebt. Ich war ein Schulleiter, der das erlebt hat. Also konnte ich anders vorgehen, wenn sie wussten, der hat das erlebt. Ne?
Jetzt sind wir nochmals 20 Jahre später. Mittlerweile ist die ganze Bologna-Reform über die Jazzschulen hinweggebraust. Die Jazzschulen sind Fachhochschulen. Die alte Jazzschule war ja noch gemütlich. Das, was ich heute sehe mit Bachelor und Master und Credit Points und was weiß ich, wie passt das zum Jazz?
Das ist mir zu akademisch. Das habe ich aber immer vertreten. So? Man kann ja Jazz auch nicht an einer Jazzschule lernen. Ist doch lächerlich. Das habe ich immer vertreten, auch als Schulleiter. Leute, ihr kriegt hier Hilfe. Aber lernen müsst ihr selber. Das ist ja das, was ich kritisiere. Mir fehlt die Balance. Jetzt schauen wir uns doch mal was anderes an. Was passiert denn in den Radios? Was passiert im Fernsehen? Was passiert in den Konzerten? Was passiert auf den Festivals? Wie viel Jazz gibt's denn im Radio? Und die meiste gute Musik im Fernsehen, wenn überhaupt was kommt, da schlafen alle. Ich habe ja senile Beatflucht manchmal. Nachts um eins kommt da plötzlich auf dem BBC oder irgendwie kommt dann noch eine Jazz-Sendung. Ja, wer bleibt denn so lang auf? Oder? Sag mir ein Festival, wo nicht ein verwässertes Programm ist.
Aber was heißt denn das für die Musiker, für die Jungen? Was heißt das für deren Ausbildung?
Das ist auch ein schwieriges Feld. Also ich meine, das habe ich ja schon kritisiert bei der Erziehungsdirektion damals, wo ich noch Schulleiter war. Ich habe gesagt, was wird aus denen? Was machen die mal? Es kommen ja jährlich so und so viel auf den Markt. Ja, was machen die? Irgendwann sind die Musikschulen auch voll. Sie sind voll.
Hieße das, dass man eine Zulassungsbeschränkung für die Jazzschulen haben müsste? Dass man schon am Anfang sagen können müsste, der Mann ist falsch, der müsste etwas anderes machen, der kommt nicht an unsere Schule.
Das kannst du nicht machen. Das stimmt nicht. Es wird immer außergewöhnliche Talente geben, das hat es immer gegeben und es wird es weitergeben. Es wird immer welche geben, die schaffen es und die anderen schaffen es nicht so. Es wird immer welche geben, die schaffen es mehr mit Spielen, die anderen gehen mehr in den Unterricht, die anderen schreiben gut. Ne? Und durch das, was jetzt zum Beispiel ich von der Jazzschule hier weiß, was sie da neuerdings mit Komposition und Arrangementunterricht anbieten, da wird schon vorbereitet, was da heute in Filmmusik und neuer Sound oder wie man das nennt, das müssen die lernen. Ich habe das ja am Anfang gesagt. Die wirtschaftliche Seite darf man doch nicht außer Acht lassen. Also ein vernünftiger junger Mensch muss eben sich finden. Der kann nicht mehr heute sagen, ich spiele nur Jazz. Das ist vorbei. So traurig es klingen mag, das sage ich als Urjatzer. Es werden doch andere Sachen verlangt. Also werden sich auch die Schulen logischerweise ändern müssen.
Sie sind 75, die Leidenschaft für Ihren Gegenstand, die Musik und die Musikpädagogik, oder wie sage ich es meinen Kindern, haben Sie offensichtlich nicht verloren. Sind Sie ein glücklicher Mensch heute?
Ich war immer ein glücklicher Mensch und manchmal bin ich halt auch unglücklich, aber nicht über so Sachen, sondern über andere.
Joe Haider, der 75-jährige Pianist, wurde zwar nicht an einem Sonntag geboren, gleichwohl schrieb er sich ein Stück mit dem Titel Sunday Child. Er findet sich auf seiner CD Grandfather's Garden aus dem Jahr 2002.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.